Verhältnis mit der EU. Was bringt und was kostet der neue Vertrag? Krankenkassenprämie weiter steigend statt Entlastung und Neutralität. Wo steht die Schweiz in dieser Welt mit vielen Konflikten? Das sind wichtige Themen von diesem Jahr im letzten Sonntag 2024. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute hier eine schwergewichtige Runde und das nicht wegen der Weihnachtsgutzli, sondern wegen ihren Funktionen. Herzlich willkommen, Mattia Meier, SP-Co-Präsidentin und Zürcher Nationalrätin. Marcel Dettling, SVP-Präsident und Nationalrat aus dem Kanton Schweiz. Und Thierry Burkhardt, er ist Präsident der FDP und Ständerat aus dem Aargau. Schön, sind ihr alle da. Herzlich willkommen. Lust und Frust vom Jahr für einmal. Es ist relativ schwierig, ich habe mir das überlegt. Gibt es so einen super Lustmoment in diesem Jahr? Aber es ist dann eher eine Gesamtsicht geworden auf meine Familie. Einerseits haben wir einen tollen Sommer gehabt, lange Leiter zurück. Andererseits aber sind auch alle in der Schule, im Kindergarten oder im Job sehr gut angekommen und haben ihr Glück gefunden. Und das ist doch ein Privileg, das nicht selbstverständlich ist. Und darum ist es meine Lust vom Jahr. Und der Frust, der ist das Machtstreben auf dieser Welt, die so eine grosse, zerstörerische Rolle spielt mit all diesen Kriegen und Konflikten. Und da hoffe ich, dass es im 2025 gelingt, mehr Richtung Frieden und Kompromiss abzubiegen, auch wenn die Realität in eine andere Richtung zeigt. Mattia, Lust und Frust bei dir?
Lust könnte eine ähnliche sein. Auch wirklich ein schönes Jahr gehabt mit der Familie, aber auch noch politische Lust. Und das ist schon das Jahr zu der 13. AV-Rente. Das freut mich extrem zu wissen, dass zumindest ab übernächstem Jahr ganz viele Rentnerinnen und Rentner ein bisschen weniger finanzielle Probleme haben, weil sie die 13. Rente bekommen, ein bisschen ihre Kaufkraft gestärkt wird. Das ist nach wie vor wirklich eine grosse Lust. Auch die schöne Rückmeldung, die wir aufgrund des Abstimmungsergebnisses bekommen haben.
Und der Ärger? Oder der Frust?
Also die Wahl von Donald Trump tut schon immer noch sehr weh. Weil einfach zu wissen darum, dass jemand, der sich unglaublich rüppelhaft benimmt, der gegen Minderheiten hat, der Frauenrechte missachtet, der lügt, der über andere herzieht, der mächtigste Mann oder der mächtigste Mensch von dieser Welt kann werden, das nagt immer noch. Und ja, wir hoffen das Beste für das nächste Jahr.
Danke vielmals. Marcel Dettling, Freude und Ärger in diesem Jahr bei dir?
Ja, die Freude ist seit Anfang Jahr eigentlich. Es geht jetzt nahtlos weiter. Die guten Erfolge für unsere Skifahrer, die wir haben. Jetzt wieder, oder? Odermatt, super Leistung, die wir nicht abrufen können. Aber auch die Frauen, Lara Gut und so weiter. Ende Winter schon und jetzt geht es wieder gleich weiter. Und ja, ich wohne in einer Skiregion, Hochibrig, und da sind wir natürlich eng verbunden mit diesen Skifahrern. Und das ist schon die grosse Freude vom vergangenen Jahr. Ja, Frust auf der anderen Seite ist ein bisschen das Gegenteil von dir, der Sommer. Mit dem Landwirtschaftsbetrieb haben wir einen schwierigen Sommer gehabt in diesem Jahr. Es war sehr viel nass gewesen. Wir hatten sehr Mühe gehabt mit der Heuernte. Jetzt haben wir schlechte Qualität, die Tiere müssen, fressen müssen. Aber es geht wieder weiter. Wir müssen voranschauen und hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird.
Danke vielmals. Thierry Burkhardt, Freude und Ärger bei dir in diesem Jahr?
Ich fange mit dem Frust an. Eigentlich wäre es der gleiche, den du vorher auch gesagt hast. Die autokratischen Machthaber, die autokratischen Staaten sind im Vormarsch. Die Sicherheit weltweit, auch in Europa, nimmt tendenziell ab. Das betrifft natürlich uns auch, hoffentlich nie direkt. Innenpolitisch ist es auch ein Liberalismus, der verloren geht. Wenn Gott sei Dank nicht im Sinn von einem Kampf oder von einer kriegerischen Auseinandersetzung. Aber die Anspruchshaltung gegenüber dem Staat wird immer grösser. Man nimmt die 13. AHV an für viele, viele Leute, die es gar nicht brauchen. Man weiss nicht, wie man es finanziert. Man lehnt den Ausbau von der Verkehrsinfrastruktur ab, auch ohne, dass man eigentlich weiss, wie es funktioniert. Man sagt einfach mehr Bahn, obwohl man dort schon unendlich viel macht. Und insofern sind wir auch in der Schweiz weniger pragmatisch unterwegs und weniger auch lösungsorientiert. Aber es hat auch positive Aspekte gegeben, selbstverständlich. Gleichzeitig haben wir zum Beispiel die Prämienentlastungsinitiativen abgelehnt. Also, wenn man dort eben gesagt hat, es kann nicht sein, dass man einfach für alle zulasten von allen mehr muss zahlen. Und am Schluss war es natürlich noch schön gewesen, aus Sicht von freisinniger Sicht, dass wir das Bundespräsidium besetzen, das Nationalratspräsidium, das Ständeratspräsidium und auch das Bundesgerichtspräsidium. Das ist wie 1848 und das gibt mir Hoffnung auch für das nächste Jahr.
Danke vielmals, Thierry Burkhardt. Das Verhandlungsresultat, das ist besser als beim Rahmenabkommen, aber die Fronten sind die gleichen.
Präsidentin. Seit letzter Woche ist klar, wie der Rahmen für die zukünftigen Beziehungen zu der EU aussieht. Der Bundesrat ist zufrieden mit dem Verhandlungsergebnis. Die Ziele der Schweiz sind in allen betroffenen Bereichen erreicht worden, auch in den wichtigen Verhandlungspunkten rund um Zuwanderung und den Lohnschutz.
Thierry Burkhard, ich spüre weder bei deinem Bundesrat Ignazio Cassis noch bei dir ein Feuer für die neu ausgehandelten Verträge. Kommt das noch? Glimmt das? Zeigt er das einfach nicht? Oder ist es nicht da?
Außenpolitik ist nicht etwas für Euphorie grundsätzlich. Außenpolitik ist etwas sehr Pragmatisches. Gerade ein Vertrag, das haben Verträge so an sich, haben Vorteile, sie haben Nachteile. Das muss man abwägen gegeneinander. Am Schluss muss man eine Gesamtsumme nehmen und schauen, was ist überwiegend Vorteil oder Nachteil für unser Land. Das werden wir dann machen, wenn der Vertragstext vorliegt. Man weiss jetzt noch vieles noch nicht so genau. Darum ist es meines Erachtens zu früh, um jetzt hier irgendwie in einer Form Euphorie zu zeigen. Aber was wir sicher mal feststellen ist Folgendes. Nämlich, dass das jetzige Ergebnis, mindestens so, wie es jetzt erzählt worden ist vom Bundesrat, bedeutend besser ist. Man hat Fortschritte gemacht gegenüber dem damaligen Rahmenabkommen. Beispielsweise hat es eine Schutzklausel, beispielsweise das Thema vom Lohnschutz unter dem Stichwort von der Spesen. Also man hat einige Erfolge können erzielen. Und wenn ich daran denke, wie damals, wo ich übrigens auch einer von denen war, der gesagt hat, Rahmenabkommen abbrechen, das führt nicht zum Erfolg, hat man gesagt, man werde nie etwas Besseres bekommen. Und offenbar hat man jetzt etwas Besseres. Das zeigt auch, man muss manchmal einen stabilen Rücken haben, auch in der Aussenpolitik, also, und uns nicht alles aufzeigen.
Eben, ich spüre keine Euphorie, aber doch eine grundsätzlich eher positive Beachtung. Eure Meinung die hat nicht geändert. Ihr bleibt Gegner. Dabei gibt es zum Beispiel bei der Zuwanderung eine Schutzklausel, die die Schweiz jetzt konkretisieren kann, die besser ist als das, was wir jetzt haben.
Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also, es ist immer noch ungenießbar, warum die automatische Rechtübernahme, also dass die EU diktiert, was wir übernehmen müssen, ist nach wie vor drin. Wenn wir es nicht machen, dürfen sie uns abstrafen, ist nach wie vor drin. Zusätzlich müssen wir jetzt noch 350 Millionen zahlen, dass wir jährlich am Markt teilnehmen dürfen. Das ist das Gleiche, wie wenn sie in Migros gehen und müssen zuerst Geld zahlen, dass sie überhaupt in Migros einkaufen dürfen. Also völlig ja, unglaubwürdig, was da unsere Bundesräte ausgehandelt haben. Und was auch noch ist, dass wir eben müssen ein fremdes Gericht akzeptieren zu dieser Schutzklausel. Wir haben heute schon Schutzklauseln im Vertrag, im Personenfreizügigkeitsabkommen. Und das Problem wird nach wie vor sein, der Bundesrat wird das gar nie aufrufen. Und an der Pressekonferenz am Freitag hat er nicht können sagen, materiell, wie die ausgestaltet ist. Er nicht können sagen, ist es dann ab 100'000 genug, wo wir in der Schweiz in die Schutzklausel aufrufen müssen. Ist es aber eine gewisse Arbeitslosigkeit genug, wo wir es aufrufen müssen? Das Einzige, was geändert hat, die Schweiz darf jetzt selber das bei der EU beantragen, dass wir die Schutzklausel aufrufen wollen. Aber am Schluss entscheidet der Schiedsgericht. Und wenn die nicht zufrieden sind, am Schluss sogar der Europäische Gerichtshof. Also alles beim Alten.
Alles beim Alten, nichts Neues. Bei euch steht das Ziel EU-Beitritt im Parteiprogramm, aber der Vertrag löst bei euch auch keine Euphorie aus. Da kann man doch keine Abstimmung gewinnen. So.
Also ich muss schon sagen, ich bin froh, dass wir jetzt einen Schritt weitergekommen sind mit dem Vertrag. Wie gute Beziehungen zu der EU sind matchentscheidend. Für unseren Wohlstand, für eine funktionierende Schweiz, für unsere Arbeitsplätze, für uns alle. Wenn man sieht, die grossen Herausforderungen, die wir aktuell haben, sei es Klimakrise, steigende Ungleichheit, ein Krieg auf dem Kontinent, das können wir nur geeint lösen. Und in dem Sinn begrüße ich es wirklich sehr, dass wir jetzt einen Schritt vorwärts gekommen sind. Das, was wir auch nach dem Freitag vor der Weihnachtspause, also nach dem Auftritt vom Bundesrat, weiterhin Sorgen macht, ist, dass der Bundesrat noch nicht oder nicht kann sagen, wie er das Versprechen, das er uns alle gemacht hat, nämlich die Löhne schützen, unsere guten Arbeitsbedingungen schützen, wie er das auch wirklich erfüllen kann. Dort selber die zuständige SECO-Chefin, also die Chefin vom Amt für Wirtschaft klar, oder Staatssekretariat für Wirtschaft, klar gesagt, da müssen sie noch hinter Büchern, da müssen sie daran arbeiten. Ich bleibe aber optimistisch, dass das gelingt.
Also wir haben eigentlich drei Problemzonen. Wir haben den Lohnschutz, wir haben die dynamische Rechtsübernahme und wir haben die Schutzklausel. Jetzt kann doch die Schweiz daran arbeiten. Was erwartest du vom Bundesrat? Was muss definiert werden, damit das überhaupt eine Chance hat vor dem Volk?
Also ganz wichtig ist Folgendes. Wir müssen einen Weg suchen, wo innerhalb von Europa ist. Wir sind ein Teil von Europa, ob wir wollen oder nicht. Und andererseits aber außerhalb der EU. Und das ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Sache. Und ich werde es ein bisschen zusammenfassen unter dem Titel Widerstand und Anpassung. So hat man es auch früher mal genannt. Also das heisst, wir müssen dort Widerstand leisten, wo wir können, und uns dort halt anpassen, wo es notwendig ist. Anpassung macht man darum ein bisschen Sorgen, weil die EU ein enormes Bürokratiemonster
ist. Also es wäre eine dynamische Rechtsübernahme.
Tatsächlich so. Und wir müssen dort eben auch Widerstand können leisten. Und das ist jetzt die Frage. Wir werden die Gelegenheit haben, nehmen wir an, der Vertrag wird angenommen, wir werden die Gelegenheit haben, zu sagen, wir wollen das und das nicht. Aber das muss dann die Schweizer Politik auch wählen. Und wenn ich sehe, wie bereits schon bevor die Verhandlungen überhaupt mal ins Ziel gekommen sind, schon Leute gegeben in der Schweizer Politik, die gesagt haben, wir müssen unbedingt unterschreiben, ohne das Resultat zu kennen, bin ich einfach nicht sicher, ob wir dann die Kraft aufbringen, auch zum Mal zu sagen, da und das wollen wir nicht. Und dann gibt es ja auch die entsprechenden Ausgleichsmassnahmen. Und über die haben wir noch keine Kenntnis. Darum bin ich der Auffassung, nach 7 Jahren, wenn ich das noch schnell sagen darf, müssen wir können, wie bei den bilateralen Eis, wieder darüber abstimmen, weil dann weiss man ein bisschen, was das für Ausgleichsmassnahmen sind. Und nur noch schnell eine Bemerkung zum Thema von der Schutzklausel. Die Schutzklausel ist zwar so, dass im Artikel 14.2 der Prozess definiert wird, das hat es bis jetzt nicht gegeben, aber innenpolitisch können wir festlegen, wenn wir sie anrufen und wenn wir es machen. Wir können das selber machen. Ja. Es ist so, es gibt dann allenfalls, wenn das Schiedsgericht sagt, es ist nicht gerechtfertigt, gibt es eine Ausgleichsmaßnahme. Aber es sind nur Schiedsgericht, nicht so ein Europäischer Gerichtshof. Und dann müssen wir halt die Ausgleichsmaßnahme. Ausgleichsmaßnahmen gewärtigen. Und das ist ein bisschen die Frage, wir wissen nicht, was das für Ausgleichsmaßnahmen sind.
Wenn wir die Schutzklausel aufrufen, nur schon wenn wir sie aufrufen, gibt es Ausgleichsmaßnahmen. Ist definiert jetzt drinnen. Wenn es ungerechtfertigt ist, darf die EU in sämtlichen bilateralen Verträgen die Ausgleichsmaßnahmen definieren. Das ist der kleine
darum
Unterschied.
Darum muss ich ja gut definieren.
Also, es gibt sowieso Repressionen von der EU, wenn man sie aufrufen.
Also die Frage ist nur,
in welchem Dossier. Und wenn es gerechtfertigt ist, gibt es im Personenfreizügigkeitsabkommen Repressionen, sprich Strafzahlungen, und sonst in any others von diesen Dossiers, also in sämtlichen anderen Dossiers. Und das ist der grosse
Unterschied. Aber es ist sehr viel unklar. Also, darum müssen wir nach 7 Jahren wieder darüber abstimmen, damit man weiss dann erst, wie sich es wirklich in der Praxis dann umgesetzt hat, sofern es überhaupt angenommen.
Ist das der Weg, was geht?
Also das, was wir jetzt sehen, sind einfach mal die Eckwerte. Es ist völlig klar, dass noch ein eine innenpolitische Umsetzung braucht. Und es ist auch klar, dass die innenpolitische Umsetzung muss bekannt sein muss, um das Gesamtergebnis auch können beurteilen. Wenn man einfach in die Vergangenheit schaut, die Bevölkerung hat in den letzten 30 Jahren x-mal Ja gesagt zum bilateralen Weg, also x-mal Ja gesagt zur Öffnung. Aber sie hat immer nur dann Ja gesagt zur Öffnung, wenn es kombiniert war mit einem Lohnschutz, also mit so flankierenden Massnahmen. Und worum geht es bei einem Lohnschutz? Es geht darum, dass es einfach das Verbot ist, dass man die Menschen nicht ausnutzen darf. Dass man Menschen nicht gegeneinander ausspielen kann. Das ist ja hoffentlich etwas, was uns alle verbindet. Und dort müssen sie jetzt noch arbeiten dran. Das hat selbst auch der Bundesrat gesagt. Aber wie gesagt, ich bleibe zuversichtlich, dass uns das gelingt. Weil die Alternative ist einfach die Erosion von dem Weg, vom bilateralen Weg, der unseren Wohlstand
bringt. Das ist das Problem. Ist 50% der Export gehen in die
40% und die Tendenz abnehmen. Es werden andere Märkte wichtiger, aber es ist immer noch sehr wichtige Märkte. Ich glaube, wir wollen stabile Beziehungen. Die Frage ist, auf Augenhöhe oder lassen wir uns alles diktieren? Und jetzt, was man jetzt so blauäugig sagt, ja, nach 7 Jahren nur mal abstimmen. Wenn wir jetzt Ja sagen, heisst es, wir übernehmen das Fremdsrecht auch in Zukunft von der EU, wo sie dürfen bestimmen, was in unserem Land gilt. Und das ist eben der grosse Unterschied. Wir sind demokratisch aufbauen in unserer Schweiz. Bei uns entscheidet das Volk. Wenn wir es eigentlich machen im Bundesparlament, kann das Volk am Schluss abschliessend entscheiden. Das CO2-Gesetz, das ihr überbordet habt, hat das Schweizer Volk gesagt, stopp, das wollen wir nicht, oder? Und in Zukunft sind so Sachen, geben wir es extern an die EU, auslagern, können sie beurteilen. Und wenn es nicht gerechtfertigt ist, sagen sie, ihr könnt zwar noch abstimmen in der Schweiz, so Pseudo-Abstimmungen, aber ich habe Strafmaßnahmen
am Pseudo-Abstimmungen, Souveränitätsverlust, das ist ja tatsächlich etwas, das ganz viele beschäftigt.
Ja, ich verstehe es. Das ist etwas Unangenehmes. Also, ich will es nicht schön reden. Eine dynamische Rechtsübernahme ist keine automatische. Eine dynamische ist nicht etwas, was wir jetzt uns wünschen. Es ist ein Vertrag mit ganz vielen Aspekten drin. Und wir werden müssen abwägen, ist das jetzt im Gesamten negativ oder positiv. Aber der Unterschied zu jetzt ist schon der. Da muss man einfach in der Sache festhalten. Können wir nicht Nein sagen, zum Beispiel bei den bilateralen 2. Wenn wir dort Nein sagen zu einer Rechtsübernahme, dann wird gekündigt. Und das ist der Vorteil, sage ich jetzt mal, vom bilateralen Weg, wenn der so gemacht würde. Wir können Nein sagen, der Schweizer Volk kann Nein sagen. Dort ist auch die Frage, es gibt eine Ausgleichsmasse. Und die Frage ist, was das sind das für Ausgleichsmasse? Und das weiss noch niemand. Und das ist, finde ich, das Negative daran. Und darum sage ich, man könnte dort allenfalls mal sagen, man schaut mal, wie das ist und muss dann nachher wieder können Nein sagen.
Und man schiebt dann einmal ab. Also, dass man 2-0 darüber abschiebt, aber stört dich das nicht auch, rechts übernehmen von Europa?
Man muss einfach sehen, was heute schon Fakt ist. Wir sind so eng verflochten mit Europa. Jede 15. Person, die in der Schweiz arbeitet, ist ein Grenzgänger oder eine Grenzgängerin. Unser Gewerbe wirtschaftet mit unseren umliegenden Ländern und ist angewiesen auf gute Beziehungen. Also müssen wir doch alles daran setzen, dass wir weiterhin stabile, sichere und gute Beziehungen haben zu der EU. Und das muss auch eine Weiterentwicklung geben von dem, was wir aktuell haben. Und wenn man das nicht will, okay, aber dann am Schluss gefährden wir mit dem einfach unseren eigenen Wohlstand. Am Schluss gefährden wir mit dem Weg die funktionierende Schweiz. Und das ist nicht der Weg, den ich möchte gehen, sondern ich möchte einen Weg gehen, der auf Augenhöhe ist mit unseren umliegenden Ländern, weil wir im Herzen von Europa sind und derart eng verbunden
sind. Also schauen wir vielleicht noch schnell wirtschaftlich an. Wir sind der drittwichtigste Handelspartner der EU, die Schweiz, oder? In den USA und China kommt die Schweiz. Also die EU hat auch das Interesse daran, dass stabile Handelsbeziehungen mit uns haben. Wir übernehmen von der EU 400'000 Arbeitnehmerinnen im Grenzbereich, 400'000. Also, wenn wir da sagen, von heute auf morgen, Deutschland behalten die Leute zurück, mit dieser Krise, die jetzt in der Automobilindustrie haben, würde das zu einem weiteren Kollaps führen in Deutschland. Also auch Deutschland hat das Interesse daran, dass ihre Leute in unser Land kommen dürfen, wir selbstverständlich auf der anderen Seite auch. Wir haben die deutschen Lastwagen, die für 300 Franken für ein Butterbrot dürfen, dank dem Landverkehrsabkommen durch die Schweiz durchfahren. Dank dem Abkommen haben wir damals die 28 Tonnen aufgehebt in der Schweiz, sind auf 40 Tonnen gegangen. In Eigenregie haben wir den ganzen Ausbau, die ganze Infrastruktur für die EU angepasst. Also wir haben durchaus auch das Interesse von Seite der EU an stabilen Beziehungen mit der Schweiz. Und das ist ja das, was ich meine, auf Augenhöhe verhandeln und nicht einfach uns diktieren, fremdes Recht übernehmen. Thierry Burke hat richtig gesagt vorher, der Bürokratenmoloch EU. Also warum wollen wir uns an so einen Bürokratenmoloch anschließen, wenn wir es sauber geregelt haben, das Volk abschliessend entscheiden?
Es wird eines der grossen Themen sein im 2025 und es ist die Sorge Nummer 1 bei den Schweizerinnen und Schweizer Krankenkassen.
Die Krankenkassenprämien steigen auch im nächsten Jahr wieder. Seit der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes 1996 haben sich die Prämien verdreifacht. Die nationale Politik sucht nach wie vor nach griffigen Lösungen, um das Wachstum der Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen. In der Wintersession hat jetzt das Parlament entschieden, die Mindestfranchise zu erhöhen. Bis jetzt müssen alle Versicherten mindestens 300 Franken von den eigenen Gesundheitskosten selber zahlen. Wie hoch die neue Mindestfranchise soll werden, ist noch nicht klar.
Matthias Meier, höhere Mindestfranchise bedeutet mehr Selbstverantwortung.
Nein, höhere Mindestfranchise bedeutet vor allem, dass wir die treffen, die auf eine gute Gesundheitsversorgung angewiesen sind. Das sind kranke Menschen, das sind ältere Menschen, das sind armutsbetroffene Menschen. Das sind die Menschen, die eben auf die Mindestfranchise zurückgreifen müssen. Und wenn wir jetzt einfach mit der Erhöhung der Mindestfranchise unsere Rentnerinnen und Rentner angreifen wollen, dann kann man das schon machen.
Aber es sind ja 20 Jahre
ich finde es absolut der falsche Weg. Was es braucht, sind jetzt endlich bezahlbare Krankenkassenprämien. Es kann nicht sein, dass alle einfach Jahr für Jahr mehr müssen zahlen für ihre Krankenkassenprämie. Eine vierköpfige Familie wird ab dem 01.01.2025 1'000 Franken mehr Krankenkassenprämie zahlen im Jahr, wie noch letztes Jahr. Das ist, geht einfach irgendwann mal nicht mehr. Da haben wir wirklich ein Kaufkraftproblem, das uns alle zu interessieren. Das müssen wir endlich in den Griff bekommen. Und das bekommen wir in den Griff mit sicheren Massnahmen, indem wir endlich den Medikamentenpreis oben runterbringen, aber sicher auch, dass wir endlich eine solidarische
Finanzierung haben. Also Mindestfranchise bringt das nicht im Griff, sagst du, sondern es trifft die Falschen.
Nein, es trifft die Falschen.
Oder man kann schon sagen, Prämien sollen nicht steigen, aber dann zahlt es irgendjemand anderes, nämlich der Mittelstand. Darum ist das keine Lösung. Die Lösung ist, dass wir im System ansetzen. Jetzt haben wir eine wichtige Reform durchgebracht, das ist die EFAS, einheitliche Finanzierung ambulant stationär. Aber ich glaube, wir müssen durchaus auch bei den Franchisen ansetzen. Man hat 300 Franken seit 2004. In dieser Zeit hat die Teuerung stattgefunden von 67%. Wenn man das aufrechnen würde, wären wir gerade etwa bei 500 Franken jetzt. Auf der anderen Seite, wenn es darum geht, zu beziehen, will man ja immer Teuerung natürlich, oder führt man ins Feld, was auch richtig ist. Es hat ja auch einen Teuerungsausgleich. Aber dann muss man eben auch auf der anderen Seite so gerecht sein. Aber es gibt weitere Massnahmen, die man ansetzen muss. Es gibt beispielsweise braucht man alternative Versicherungsmodelle. Es kann nicht sein, dass jeder praktisch das gleiche Versicherungsmodell muss nehmen muss. Man muss dort mehr Flexibilität einbringen. Das würde sehr viel Geld sparen. Es gibt die Möglichkeit, dass man Parallelimport von Medikamenten errichten würde. Auch dort hat man die Möglichkeit, dass nicht jedes Mal die Swissmedic nochmal von Adam und Eva anfangen muss, obwohl es bei allen anderen Ländern schon genehmigt worden ist. Und so weiter und so fort. Das sind alles Massnahmen, die man im System ansetzen muss. Dort haben wir noch einen weiten Weg, wenn ich sehe, wie kompliziert und mühsam der politische Prozess ist, für so Reformen zu erreichen.
Man könnte auch die Franchise im Einkommen anpassen, dass die mehr verdienen, die reicher sind, die haben eine höhere. Und die, wie Matteo May gesagt hat, die Rentnerinnen und Rentner, die sich vielleicht nicht leisten mehr als 300 Franken zu zahlen, die haben dafür einen Tief.
Ja, das können wir heute schon ausgleichen mit der Prämienverbilligung. Also die es nicht vermögen, gerade Familien mit Kind, aber auch Rentner, oder, die wenig Vermögen haben, wenig Einkommen haben, da haben wir ja zum Glück in der Schweiz die Prämienverbilligung, wo doch fast jeder vierte schweizweit kann profitieren von dem, wo gespissen wird von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Das sind dann wieder die, die mehr verdienen. Die zahlen dann auch mehr dort rein, dass man es wieder verteilen kann. Also da haben wir schon gewisse Mechanismen. Aber es macht mir Sorgen, das ist richtig gesagt worden von Matteo May, die steigenden Krankenkassenprämien. Ich glaube, es braucht sämtliche Rezepte, die da jetzt auf den Tisch gekommen sind, die man können anwenden in Zukunft. Aber etwas, das immer noch untransparent herrscht in diesem Bereich, die ganze Frage, hat der, der in die Schweiz kommt, vom ersten Tag an auch Anrecht auf die 5-Sterne-Krankenkasse, die wir in der Schweiz sind, vom ersten Lebenstag an zahlen. Also wenn ich auf die Welt komme, zahlen oder haben meine Eltern eine Prämie zahlt für mich, weil man weiss, im Alter brauchst du dann auch eins, aber du hast schon eine Vorleistung gemacht. Und das ist berechnet worden, wenn ein 30-jähriger Zuwanderer in die Schweiz kommt, hat der bereits... Der Schweizer hat bereits 20'000 Franken eingezahlt für künftige Kosten. Und das sollten wir eben auch ansetzen. Ist es wirklich richtig, dass wir vom ersten Tag an zahlen, dass wir dann auch profitieren können? Und all die, die in unser Land reinkommen, haben vom ersten Tag an gleich viel Anrecht, ohne dass die Vorleistung also, schon gemacht haben. Also Krankenkasse
also, nur eine absolute Gruppensuche. Also eine Sondersteuer, wenn man zuwandert will, von 18 bis 60, das sagt die Statistik, zahlt man mehr, als man aus der Krankenkasse rausnimmt.
Genau. Man kann wirklich aus jedem Thema, aus jeder Sorge, die die Bevölkerung hat, ein Problem von den Ausländerinnen und Ausländern machen, ist einfach ein bisschen am Thema vorbei, weil nämlich die Familie nichts davon hat und der Rentner, die ihr im Stich lassen, seit Jahren, in dieser Frage übrigens auch nicht.
Also die Stromkosten haben ihr verbockt,
würde ich sagen. Wir können einander ausreden lassen, ich habe es umgekehrt auch gemacht. Wenn eine Familie, wenn ein Rentnerpaar mehr als 10% von ihrem Monatseinkommen für Krankenkassenprämien aufwenden, nach der Prämienverbilligung, dann läuft etwas schief. Und wenn wir keine Regelung haben, die das stoppt, dann frage ich mich wirklich, wie weit geht denn das noch? Wenn sie 20% von ihrem Einkommen, von ihrer Rente aufwenden müssen, sagen wir mal, dann ist es genug. Nein, es ist jetzt schon höchste Zeit, endlich zu reagieren. Und es gibt die Massnahmen, es gibt die solidarische Finanzierung, das mehr über die öffentliche Hand finanziert. Und selbstverständlich gibt es auch Massnahmen im Gesundheitssystem selber, dass die Pharmalobby und die Pharmabranche einfach horrende Medikamentenpreise kann verlangen und wir all die müssen zahlen. Da haben wir einen wichtigen Schritt gemacht im Parlament, jetzt gerade in der vergangenen Wintersession. Aber dort müssen wir anschauen, wie viel Gesundheitsversorgung ist einfach Big Business geworden für ein paar wenige, die sich Milliarden also, abschneiden mit unserer Gesundheit, und das ist nicht in Ordnung.
Matthias Meyer sagt, es hat nichts mit der Zuwanderung zu tun. Wo steht der Thierry Burkhardt?
Also zuerst einmal die wichtigen Schritte, Reformschritte im System, die dazu führen, dass das Gesamtvolumen an Kosten nicht grösser wird. Dort muss man halt schon einmal noch die Hand bieten. Also, wenn wir gerade über die Franchise reden, würde 1,2 Milliarden Schweizer Franken einsparen. Das würde pro Prämie etwa 160 Franken Reduktion bedeuten. Ob es in so einer Reduktion kommt oder wenigstens nicht zu so einer grossen Ansteigerung, ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenigstens gibt es eine Kostenbremse rein, da muss man halt schon auch Ja sagen. Jetzt das mit dem Thema der Migration. Es gibt Missbrauch. Da muss man einfach ehrlicherweise auf den Tisch legen. Und ich erwarte natürlich hier schon, dass gerade vom Seite Bundesrat her, der zuständig ist, der Beat Jans dagegen vorgeht. Wir haben davon können lesen, dass beispielsweise in Georgien sich umgesprochen hat, dass man in die Schweiz kommen kann, einen Asylantrag stellen. Man weiss, man wird natürlich keinen überkommen, aber in dieser Zeit kann man sich operieren lassen, gratis und franco im Schweizer System. Und nachher geht man dann halt wieder, sobald es durch ist. Das sind Missbrüche, wo man dagegen vorgehen müssen. Wenn wir das nicht machen, dann wird die Schweizer Bevölkerung die Akzeptanz verlieren. Nicht nur ins Thema Migration, sondern vor allem auch ins Thema allgemeine Kosten tragen für das Gesamtsystem Gesundheit. Und das würde unser Land in den Grundfesten erschüttern.
Ich würde wirklich gerne etwas kurz sagen zu dieser Franchise. Es gibt kürzlich erschienene Studie von der Helsana, die aufzeigt, wer bezieht die tiefste Franchise. Und das sind chronisch kranke Menschen und das sind ältere Menschen. Jetzt kann man denen schon sagen, zeigen wir Eigenverantwortung. Wenn man Krebspatient ist, wie soll man da mehr Eigenverantwortung zeigen? Einfach nicht mehr zum Arzt gehen, sich nicht behandeln lassen. Also das geht einfach nicht einher. Die Menschen brauchen eine gute Gesundheitsversorgung und sie einfach mehr zahlen lassen, das finde ich wirklich
definitiv. Völlig einverstanden.
Das finde ich definitiv. Aber am Schluss führt das genau zu dem.
Aber Teuerungsausgleich muss halt auf beiden
Seiten sein. Es gibt die Möglichkeit, Gesundheitskosten obeinander zu bringen. Stichwort Medikamentenpreise. Es war auch eine Partei, die das nicht hätte wollen. Der Winter.
Ja, wir machen schon mit. Bei fairen Massnahmen sind wir immer dabei gewesen, glaube ich, an Bord gewesen, auch in der Vergangenheit und sind auch zukünftig bereit, um da Hand zu reichen. Aber jetzt einfach das Thema Migration wollen ausschliessen, wie es Matteo Meier sagt. Das trage ich nicht so viel zu den Kosten bei, wenn man rechnet, die letzten 140'000 Einwanderer ins Land netto. Und jetzt rechnen wir das mal die 20'000 Franken, wo die noch nicht Vorleistung gezahlt haben, aber vom ersten Tag profitieren, macht das 2,8 Milliarden Kosten im Gesundheitsbereich, wo die Leute einfach profitieren, wo wir Schweizerinnen und Schweizer vom ersten Tag an Prämien zahlen. In der Hoffnung, klar, wir brauchen es nie, aber irgendwann brauchen wir es, und das ist tendenziell im höheren Alter, haben wir die Vorleistung gemacht und Zuwanderer nicht. Und darum müssen wir auch dort, und ich erwarte das, wenn man sagt, alles muss auf den Tisch, muss eben auch diese Frage auf den Tisch kommen. Missbrauch ist noch ein anderes Thema, ich glaube, da sind wir gleicher Meinung, dass wenn wir verhindern in Zukunft, die Georgier haben 1,5 Millionen kostet, auch Kosten, die angefallen sind, weil sich das umgesprochen hat. Und das brauchen wir definitiv nicht.
Gut, wir haben noch ein weiteres Thema. Und nämlich das ist ein Stück Identität.
In Zeiten von Krieg und Konflikt kommt die Schweizer Neutralität immer wieder unter Druck. Wie weit soll und darf sich die Schweiz positionieren? Und wie soll die Neutralität in Zukunft aussehen, wenn sicherheitspolitische Bedenken zunehmen? SVP-nähe Kreise sehen Neutralität in Gefahr und haben darum eine Initiative lanciert, die die Neutralität gesetzlich enger definieren will. Der Bundesrat warnt vor dem, das sei nicht im Sinn der Schweizer Aussen- und Sicherheitspolitik.
Marcel Dettling, ihr wollt Neutralität so definieren, dass die Schweiz auch heute mit Russland weiter geschäften
könnte? Ja, nicht mit Russland. Einfach, es geht darum, dass wir neutral sind in einem Konfliktfall, und zwar mit beiden Seiten. Und das kommt ja ein bisschen aus der Vergangenheit. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, warum ist das Rote Kreuz in der Schweiz? Weil wir seit eh und je ein neutraler Staat sind. Durch das kann das Rote Kreuz auch die guten Dienste anbieten auf der ganzen Welt, nämlich an beiden Kriegspartien oder Konfliktpartien, die wir haben. Und in der Vergangenheit war das schon die Stärke von der Schweiz. A. Krieg, Schaden abwenden von unserem Land, dass wir eben nicht tote Soldaten haben wegen einem Konflikt, der im Ausland stattfindet. Und auf der anderen Seite, dass wir den Boden ebnen können. Und im Bürgerstock ist es ja total misslungen von der Frau am Herd. Das war eine Inszenierung von ihr allein auf dem Buckel, von den Kosten der Steuerzahler. Aber wir haben dort eben die zwei Konfliktpartien nicht an den Tisch geholt. Es hat keine Folgekonferenz, es hat überhaupt nichts gegeben. Ein absolutes Desaster. Und darum, und das haben wir ein bisschen gesehen auch bei der Frau am Herd, sie will jetzt die Schweiz in die NATO führen, sie will die Schweizer Truppen ins Ausland schicken. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt uns darauf besinnen, was ist das Erfolgsmodell der Schweiz? Und da ist Neutralität ein sehr, sehr starker
Pfeiler. Also die Viola Amherr kann sich heute da nicht wehren, weil sie nicht da ist. Aber tatsächlich ist Neutralität für dich ein Auslaufmodell. Schweden und Finnland haben zum Beispiel die Neutralität aufgegeben.
Also, dass die SVP natürlich Leute in der eigenen Reihe hat, die mit dem Putin sympathisieren, das haben wir in diesem Jahr und in den letzten zwei Jahren zu genüge können erleben. Nein, ich finde, Neutralität ist nicht ein Auslaufmodell. Neutralität hat einen grossen Wert, gerade wenn es in Konfliktfällen geht, können zu vermitteln. Ich finde aber, die Neutralität muss dreifach definiert werden, kann man sagen. Das ist einerseits eine militärische Neutralität. Es ist völlig klar, dass man nicht in einem Militärbündnis wie in einer NATO beitritt, sondern dass man da neutral bleibt. Das ist eine politische Neutralität, wenn man so will, dass man immer auf der Seite des Völkerrechts steht. Es war dementsprechend auch klar, dass man in der Ukraine eine Position bezieht und sagt, wir stehen hinter dem Völkerrecht. Wenn ein Staat angegriffen wird, dann geht das nicht. Und das ist aber auch eine wirtschaftliche Neutralität. Und dort sind wir sehr schwach auf der Brust unterwegs, wenn man so will sagen. Die Schweiz hat jahrelang gewirtschaftet mit Ländern wie Russland, mit dubiosen Regimes. Sie hat jahrelang Geld angenommen. Es war einer der wichtigsten Handelspartner, zumindest was Rohstoff anbelangt, von Russland. Und das darf einfach nicht mehr sein. Es kann doch nicht sein, dass wir auf Kosten auch von einer Bevölkerung, die angegriffen werden, Geld annehmen mit dubiosen Geschäften. Das muss endlich aufhören.
Wo soll jetzt die Neutralität sein für dich, Thierry?
Als erstes mal, ich bin klar der Auffassung, die Schweiz ist neutral. Das zeigt auch, dass...
Also aus russischer Sicht ist sie das aber nicht.
Doch. Das zeigt ja eben gerade, dass wir das Präsidium dürfen übernehmen für die OSZE im Jahr 2026, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Da hat Russland, wenn sich dagegen gewehrt hätte, ging die das nicht, weil es gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Russland hat ganz klar gesagt, ja. Wir müssen neutral bleiben, wir sind es immer gewesen. Und man hat jetzt vorher gesehen, wie die Neutralität definiert wird, je nachdem, wie es gerade so passt. Aber eigentlich ist Neutralität ist der Zweck immer gewesen, die Sicherheit von unserem Land. Und darum hat man die Neutralität auch in der Vergangenheit immer sehr, wie soll ich sagen, der Situation angepasst auch gelebt. Im Kern immer klar Neutralität, das ist militärische Neutralität. Ich werde nur schnell zwei Beispiele nennen. Selbst General Guizot hat Planungen vorgenommen, zusammen mit Frankreich, gegen Deutschland vorzugehen, wenn Deutschland würde, die Schweiz als Umgehungsland missbrauchen würde. Heute würde man sagen, das wäre gegen die Neutralität, würde die SVP sagen, aber man hat im Interesse von der Sicherheit von der Schweiz. Und man hat zum Beispiel in den 50er Jahren, Anfang 50er Jahren, also in der Hochphase des Kalten Krieges, hat die Schweiz Boykott sich angeschlossen gegenüber allen kommunistischen Staaten, weil man neutral war, aber halt auch auf der Seite der westlichen Staaten. Also sieht man, man hat es je nach Situation auch gestaltet, sodass die Sicherheit von unserem Land im Zentrum geblieben ist. Und das muss man in Zukunft haben. Und mit dieser Neutralitätsinitiative würde man das so einschränken, das haben unsere Verfassungsväter übrigens mal diskutiert, will man das? Und man hat ganz klar gesagt, nein, es braucht die Flexibilität. Man würde es so einschränken, dass am Schluss die Sicherheit von unserem Land nicht mehr gewährleistet
wird. Also, wir werden über die Neutralität auch im nächsten Jahr weiter diskutieren. Thierry Burkhardt, Matthias Meyer, Marcel Dettling, danke für die engagierte Diskussion. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ein tolles 2025. Ihnen zuhause danke ich fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen auch ein wunderbares 2025 im Festtagtag, wo uns Gast ist, der Göhle. Und im Namen des ganzen Sonntagteams bleibt mir nur noch etwas zu sagen. Danke vielmals für Ihre Treue in diesem Jahr. Ade miteinander.